Der erste Weg ist einfach, wieder rauszugehen, Leuten zu begegnen und zu streiten und keine Angst haben vor diesem Streit und keine Angst haben, wenn kein Konsens zusammenkommt. Wir haben verlernt, in dieser Demokratie zu streiten, ohne sich dafür zu hassen.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bayern gemeinsam stark. Mein Name ist Tobias Ranzinger und hier treffen wir Menschen aus Bayern, Menschen, die Bayern ausmachen und Menschen, die Bayern bewegen. Und wir haben heute zu Gast den Regisseur und Drehbuchautor Hans Steinbichler. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Grüß Sie. Hans Steinbichler, ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind geboren 1966 in Solothurn in der Schweiz, aufgewachsen im Chiemgau. Er ist Filmregisseur und Drehbuchautor, studierte an der renommierten HFF, an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und bekannt ist Hans Steinbichler für seine Filme unter anderem Winterreise, Die zweite Frau, Das Tagebuch der Anne Frank und die Neuverfilmung der Serie Das Boot. Und Hans Steinbichler führt nicht nur Regie, sondern er schreibt auch bei vielen seiner Projekte das Drehbuch. Ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Regiepreis Metropolis. Und sein neuester Film ist Ein ganzes Leben, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Herr Steinbichler, aber bevor wir jetzt loslegen, wir haben 5 Fragen an Sie vorbereitet, um Sie so ein bisschen vielleicht kennenzulernen. Ich möchte Sie bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet: Bayern ist für mich
Heimat.
Bei mir ist das Glas halb voll oder halb leer. Also ich bin eher der Optimist oder der Pessimist.
Ich bin hoffnungslos optimistisch.
Was macht die Gemeinschaft stark?
Sprechen.
Dringend anzugehen, zu tun bei uns ist?
Miteinander sprechen.
Und jetzt die Frage an den Optimisten. Die Zukunft wird gut. Weil?
Weil wir gemeinsam gesprochen haben. Ich meine es wirklich so.
Das ist sehr schön, das werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Sie haben ja neben Ihren Kinofilmen aktuell einen Musikclip gedreht für das Bayerische Sozialministerium. Bayern gemeinsam stark. In den Song hören wir mal ganz kurz rein. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz beschreiben, Bayern gemeinsam stark. Was hat es denn mit dem Song und mit dem Clip auf sich?
Für mich ist es zunächst mal natürlich sehr schwer, wenn ein Ministerium auf mich zukommt und sagt, wir wollen was bewegen. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir alle in unserer Gesellschaft in so Blasen leben, würde ich sagen. Ja? Da gibt es die eine Seite, das ist der Staat, das Ministerium, da muss ich mich unglaublich abgrenzen. Da gibt es die andere Seite. Und was wir ja versucht haben in diesem Song, ist zu sagen, dass wir alle miteinander sprechen müssen. Und um dieses Sprechen zu verdeutlichen, haben wir uns entschlossen, ein Lied zu machen, einen Song. Und dieser Song lebt vor allem eben von seinen Protagonisten und von den Leuten, die ihn gemacht haben. Ich habe mich dabei als Moderator oder als Dirigent ein bisschen empfunden. Ich habe zum Beispiel den Lyriker Albert Ostermeier gefragt, ob er bereit wäre, die Lines für diesen Song zu schreiben. Und der Albert Ostermeier, der mit Sicherheit unverdächtig ist, Ministerien zuträglich zu sein, sondern ist einfach ein toller Künstler, hat ja gesagt, weil er die Idee verstanden hat, weil er verstanden hat, dass wir nicht nur in Bayern, sondern überhaupt in Deutschland dringend in der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt beginnen müssen, miteinander zu reden und aushalten müssen, dass der andere was anderes denkt und was anderes sagt und uns nicht gegenseitig in Ecken stellen. Und dafür war dieser Song gedacht.
Ein Ziel ist es ja ganz klar, die Gemeinschaft zu stärken. Wie kann ein Song sowas schaffen?
Wir haben natürlich nach einer Verbindung gesucht und diese Verbindung musste etwas sein, was emotional ist. Ich glaube, viel zu viele Leute, wir beide auch, sprechen drüber, wie Dinge gehen müssten. Und die Leute hören zu und hören, ah, so müsste es gehen und wollen sich aber das nicht vorschreiben lassen. Über den Song haben wir probiert, Emotionen reinzubringen. Und wenn da eben Leute dabei sind, wie eine Lorraine, das ist eine Künstlerin, eine die inklusiv ist, ja, und aber vor allem eine herausragende Künstlerin oder jemand wie Veronika Ferres, ja, die bereit sind, auf einer riesigen Skala von links nach rechts, von oben nach unten, von schwarz nach weiß und vollkommen divers damit zu tun. Ich glaube, dass das ein Signal ist und dass das Gemeinsamkeit einfach schon zeigt und durch den Song im Herzen eben auch anspricht.
Wo Sie die Gemeinschaft ansprechen, Sie haben ja mit unglaublich unterschiedlichen Menschen gearbeitet, diesen Clip gedreht. Luise Kinseher ist dabei, der Schmidt-Max ist dabei, Mitglieder von einer freiwilligen Feuerwehr sind dabei, alle möglichen Profis und Amateure. Wie haben Sie diese ganzen Flöhe in einen Sack gekriegt?
Das war extrem schwierig. Die Arbeit an diesem Song Bayern gemeinsam stark war zuvorderst eine Vorbereitungsarbeit. Weil man musste die Leute überzeugen, dass sie über ihren Schatten springen. Wo es eben nicht darum geht, dass man an diesem Song zum Beispiel was verdienen kann oder so, sondern dass man akzeptieren musste, mit einer Person, der man vielleicht künstlerisch gar nicht nahe ist, auf einer Bühne zu sein. Und das hat extrem viel Überzeugungsarbeit gekostet. Und interessanterweise, und das muss man einfach ausdrücken, für uns, sobald es darum geht, dass der Staat oder ein Ministerium involviert ist, sind die Leute misstrauisch, weil sie das Gefühl haben, sie werden für etwas eingespannt. Und das ist eine hochinteressante Reaktion, über die man eigentlich sprechen muss, ja? Weil an den Staat wird ja unheimlich viel rangetragen. Also man erwartet Hilfe, man erwartet Problemlösungen, die oft auch versprochen werden von der Politik. Aber sobald etwas kommt, wo man sagt, mach du doch was fürs Gemeinwohl oder für den Staat, zuckt man zurück und sagt, wozu? Wozu soll ich das machen? Und ich glaube, dass das einen ganz starken Kern unserer Problematik betrifft, ja, dass die eine Seite, von mir aus der Staat oder Institutionen dastehen, und die andere Seite, die Bürger, alles wollen, jede Freiheit wollen, auf nichts verzichten wollen. Und ich glaube, in diesem Widerspruch leidet gerade unsere Gesellschaft.
Ich habe in dem Zusammenhang einen Aufsatz gelesen, da war die Quintessenz so ein bisschen, die Demokratie ist der Dienstleister. Der wird so für selbstverständlich genommen. Liefer mal schön, Demokratie, Politik, liefer mal schön. Und was Sie ansprechen, es gibt ja dieses alte Zitat, frag nicht, was der Staat für dich machen kann, sondern frag, was du für den Staat, vielleicht auch als Synonym für die Gemeinschaft machen kannst. Und es geht wohl sehr stark in diese Richtung.
Ich glaube, es geht ganz stark in diese Richtung und dieses Zitat ist ja uralt, ist von Kennedy, also das ist 50 Jahre alt. Und ich denke, wenn wir es nicht schaffen, da eine Umkehrung zu machen oder zumindest einen kleinen Weg zurück zu überlegen, wie wir als Individuen uns einschränken oder beschränken können, um entweder der Gemeinschaft was zu geben oder dem Gebilde, in dem wir eben leben, dann werden wir es sehr schwer haben, dann werden wir nicht weiterkommen.
Über Rezepte, über Lösungen möchte ich nachher sehr gerne mit Ihnen noch ausführlich sprechen. Zunächst würde ich gerne auf Ihre Filme zu sprechen kommen. Hans Steinbichler hat Filme gemacht wie Winterreise, Die zweite Frau, Das Tagebuch der Anne Frank. Sie führen nicht nur Regie, Sie schreiben häufig das Drehbuch. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Filme aus, die Geschichten?
Die Geschichten, die mich interessieren, haben immer zwei Aspekte. Es geht immer um was Familiäres. Ich glaube, das habe ich eben aus meiner Familie mitgenommen. Ich komme aus einer bäuerlich geprägten Familie aus dem Chiemgau. Mein Vater hatte 6 Geschwister, kommt von einem sehr kleinen Hof. Und für mich waren immer Auseinandersetzungen in der Familie eigentlich das, was ich beobachten konnte. Und gleichzeitig war ich Ministrant im Dorf, weil ich mich dazu verpflichtet fühlte oder beziehungsweise weil meine Eltern gesagt haben, ich sollte mich dazu verpflichten. Und in diesem Umfeld bin ich sozusagen aufgewachsen. Also als jemand, der extreme Spannungen in der Familie erlebt hat, weil meine Tanten und Onkel politisch wahnsinnig verschieden aufgestellt waren, ja, von ultralinks bis äußerst konservativ und kirchlich. Da habe ich sozusagen meine Diskursfähigkeit, würde ich sagen, her. Und dann aber gleichzeitig in einer dörflichen Gesellschaft am Chiemsee zu sein und auch etwas von außen zu kommen. Ich habe nämlich die ersten 5 Jahre in der Schweiz verbracht, weil meine Eltern dort gearbeitet haben. Mein Vater ist Chiemgauer, aber die haben dort gearbeitet, da bin ich zur Welt gekommen. Und deswegen bin ich als Außenseiter ins Dorf gekommen. Ich war 5 Jahre alt, hatte lange blonde Haare und wusste überhaupt nichts über die Gepflogenheiten in Bayern, außer dass mein Vater natürlich dort herkam und Bayerisch gesprochen hat. Und dieses Außenseitertum hat, glaube ich, mein Schaffen geprägt. Also ich habe Figuren eben beschrieben wie Anne Frank oder Gustl Mollat oder Kurt Landauer, den jüdischen Präsidenten der Bayern. Oder jetzt auch wie in Ein ganzes Leben, eben meinem neuen Kinofilm Andreas Egger, eine Figur, die vollkommen außerhalb der Gesellschaft lebt. Das heißt, Familie ist sozusagen mein Nest, aber immer den Außenseiter zu sehen, der ich selber auch war, das hat mich immer bei meinen Filmen interessiert und so wähle ich sie.
Dieser Außenseiter, das kann sehr anstrengend sein, das kann eine Last sein, das kann frustrierend sein. Inwiefern hat sie das stark gemacht?
Das ist das Verrückte. Ich glaube, wenn ich dieses Außenseitertum nicht erlebt hätte und nicht mit großer Kraft und Unterstützung bekämpft hätte, wäre ich niemals dahin gekommen, wo ich hingekommen bin. Es gab beispielsweise auf meinem Gymnasium, das Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien, ich erzähle das, weil ich so eine starke Parallele festgestellt habe in den letzten Monaten zu dem, wie es mir da ging. Ich war einfach in einem Umfeld, wo ich gemerkt habe, dass Verarbeitung von Historie und der Umgang mit dem Holocaust etc. bei Weitem überhaupt nicht verarbeitet war, sondern dass dort einfach sehr viele Leute waren, die in dieser Richtung extrem waren. Und ich war aus meiner Familie politisch einfach sehr links geprägt, ja, und bin da auf ein Umfeld gestoßen, das mich brutal unter Druck gesetzt hat, ja.
Ist das auch ein Aspekt? Sie haben das Tagebuch der Anne Frank, Sie haben Landauer, Das Boot, die Neuverfilmung, also Filme, die in der NS-Zeit spielen. Ist das der Grund, dass Sie diese Zeit so interessiert und dass Sie das in Filmen dann immer wieder be- und verarbeiten?
Ich glaube ganz stark. Wir sind halt damals, und dafür bin ich jetzt zum Beispiel meiner Schule unglaublich dankbar, also dem Gymnasium, wo ich war. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo die Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust etc. im Sozialkundeunterricht und Geschichtsunterricht so extrem gut aufbereitet war und ich noch dazu aus meinem Haus, aus meiner Familie, das absolut philosemitisch war, so viel mitbekommen habe, dass das für mich die Agenda war. Als junger Mensch kannst du ja nicht unterscheiden, was steht jetzt eigentlich an und was ist wichtig. Aber damals war wichtig, Mitte der 70er bis Mitte der 80er, da ging es um Schuld und Scham, also Kollektivschuld und Kollektivscham, was den Holocaust betrifft. Und ich habe damals schon als 12-Jähriger eben das Tagebuch der Anne Frank gelesen und habe das immer mitgetragen, bis ich es irgendwann verfilmen konnte.
In Ihren Filmen sieht man sehr häufig so starke, kraftvolle Persönlichkeiten, die aus den Mustern ausbrechen. Was kann man von diesen Menschen, was können wir von denen lernen?
Interessanterweise ist es wiederum so simpel bei mir. Mein Vater war so eine Gestalt. Ein sehr starker, kräftiger Mann. Ich habe einen Bruder, der dem auch nachkommt. Ich bin meiner Mutter relativ ähnlich, eher zart und kleiner. Aber mein Vater war eine äußerst kraftvolle Persönlichkeit. Und bei ihm habe ich eben sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass ziviler Ungehorsam und das Nachfragen und Streit der Kern von Demokratie eigentlich sind. Bei uns in der Familie wurde immer politisch gestritten. Mhm. Mein Vater war ein Naturschützer und ich habe einfach über ihn verstanden, was Lebendigkeit in so einer Demokratie einfach sein muss. Weil er ist nie ausgebrochen, er hat gekämpft, ja. Er hat natürlich auch gegen Parteien gekämpft, er war verschrien und alles. Aber er hat diese Sache durchgekämpft, von der wir jetzt zum Beispiel alle heute profitieren.
Hatten Sie da nicht auch Angst um Ihren Vater oder mal selber Angst, wenn man sich so anlegt, wenn man so kämpft, dass man verliert und dass man vielleicht auch nach alles verliert?
Wir als Familie hatten zum Teil große Angst. Die Auseinandersetzungen damals waren so brutal. Es ging ja um die Erschließung eines Bergs für ein Skigebiet, von dem Gemeinden hätten profitieren können, Schleching und Sachang, die heute sich Bergdörfer nennen, ja, weil sie an einem Naturschutzgebiet sind. Und dieser Erschließungswahn war schon damals sichtbar für uns alle. Und mein Vater mit einer Initiative hat sich dagegen gestellt. Und wir hatten Momente in dieser Zeit, das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir hatten Momente in dieser Zeit, wo mein Vater morgens zum Auto runtergegangen ist und geschaut hat, ob die Radmuttern sitzen, weil der Hass und die Konfrontation so stark waren, dass wir Angst hatten, angegriffen zu werden. Das klingt jetzt nach einer riesen Opfergeschichte, aber es ist einfach so, wenn Sie sich im ländlichen Raum gegen die übergreifende Ordnung stellen, dann werden Sie auch Schwierigkeiten bekommen. Und wenn das eben dann kein Diskurs ist, ja, sondern blanker Hass, dann passiert sowas. Aber jetzt noch das gute Ende der Geschichte. Ich habe vor einem Jahr, habe ich den Sohn eines dieser Erschließer, der ein großer Gegner meines Vaters war. Wir wurden zusammengeführt in einem Interview und wir haben uns darüber unterhalten, wie unsere Väter damals waren und haben festgestellt, dass wir beide, er der Sohn und ich der Sohn meines Vaters, einfach zueinander gefunden haben und unsere Köpfe bisschen gedreht haben. Wir sind nicht in unseren Positionen und Schützengräben verharrt, sondern wir sind rausgegangen und sind aufeinander zugegangen. Das fand ich enorm stark.
Mir fasst man einen Film wert.
Das ist ein Film wert und da bin ich auch dran an diesem Film. Das ist kein Witz. Wirklich.
Ach, ehrlich?
Ja, absolut. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu anderen Filmen. Ihr Debütfilm, Hierankel. Oder, ja, eigentlich Hierankel, dabei können wir bleiben. Das war ja, da sind Sie auch angeeckt, da sind Sie auch ausgebrochen. Das war dieses Genre der neue Heimatfilm. Sie haben nicht nur die Protagonisten rennen jodelnd über die Bergwiese und alles ist noch schöner, sondern Konflikte, dunkle Seiten, Abgründe in diesem Heimatfilm, der neue Heimatfilm. Braucht's das denn? Muss man das Dunkle überhaupt zeigen?
Mit der Heimat hat es für mich Folgendes auf sich. Ich glaube, um sie lieben zu können, muss man sie auch hassen lernen. Es genügt nicht einfach nur, sie schön zu finden und sie bewahren zu wollen und sie nicht mehr verändern zu wollen, sondern man muss einen Abstand finden. Es gibt so ein griechisches Sprichwort, das sagt, warum seid ihr ausgezogen, werden die Menschen gefragt, die weggehen und die antworten dann eben, um wiederzukommen. Und bei mir ist es absolut so. Für mich ist die Heimat der Chiemgau und Bayern ist für mich Heimat, die mir niemand wegnehmen kann. Aber ich musste erst weggehen und auf sie blicken und sie sezieren und sie zerlegen in Lügen und dunkle Geschichten, die ich mitbekommen und erlebt habe. Aber nicht, um sie zu vernichten in meinem Kopf, sondern um sie eigentlich noch mehr zu lieben und mehr zu verstehen.
Das heißt ja auch immer, das Gegenteil von Liebe ist nicht der Hass, ist die Gleichgültigkeit. Und Ihnen ist es ja wahrhaft nicht gleichgültig.
Nein, es ist mir eben überhaupt nicht. Und deswegen war für mich auch der Schritt nicht weit zu sagen, auf dem Weg, der ich war und den Extremismus, den ich damals auf dem Dorf erlebt habe, zu sagen, jeder muss einen Schritt aufeinander zugehen. Und so ist dieses Bayern gemeinsam stark Projekt einfach entstanden.
Wo Sie es gerade ansprechen. Regisseur, Drehbuchautor Hans Steinbichler. Wir sind heute in dem Podcast Bayern gemeinsam stark. Und viele, jeder von uns hat im Umfeld Leute, jeder in sich selbst, wenn er hineinhorcht, merkt, die Zeiten haben sich geändert und sie ändern sich. Man könnte das als Krise titulieren. Wir haben soziokulturelle, wir haben politische Umbrüche. Jeder spürt, dass sich etwas verändert. Was passiert da momentan?
Also momentan muss man einfach konstatieren, dass eine Entwicklung im Gang ist, die wir, glaube ich, alle sehr genau anschauen müssen und dann verändern müssen. Weil wir haben uns als Gesellschaft, das ist meine persönliche Ansicht, viel zu stark in unsere Blasen zurückgezogen. Ja, das sind so Echokammern, in denen man gemeinsam ist, aus denen man kaum rauskommt, für mein Empfinden. Und das ist keine Theorie, sondern das merkt man an sich selbst. Weil wir natürlich auch unheimlich viel auf das Digitale verlagern. Wenn Sie eben nicht mehr rausgehen und nach einem Konzert suchen, sondern sich von Instagram bedienen lassen, was ich nicht per se kritisiere, ja. Aber wo ist das geblieben in der Vermengung mit Corona beispielsweise, wo wir alle gezwungen waren, zu Hause zu bleiben? Und irgendwie haben wir gemerkt, es geht ja auch so. Und ich glaube, diese Entwicklung, unsere gesellschaftliche Entwicklung plus Corona, hat jetzt eine Atmosphäre entwickelt für mich, die gefährlich ist, die demokratiegefährdend ist, weil unsere Auseinandersetzung, unser Streit nicht mehr so begriffen wird, dass wir alle sagen, wir sind Demokraten, wir müssen streiten, und ein Kompromiss kann erreicht werden, aber irgendeiner muss verzichten, sondern jeder fordert das Maximum und schwärzt sozusagen den anderen an, das nicht herzugeben. Und das macht jeder, inklusive mir sozusagen. Und das muss die Politik verstehen und verändern. Und wir natürlich als Gesellschaft. Und es geht nur, indem wir uns lösen aus diesem, ich bin auf der richtigen Seite und sag euch, wie es richtig geht, und eben auf Leute zugehen und die zu verstehen und zu sagen, ich habe dir zugehört, ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber ich könnte einen Schritt in deine Richtung gehen. Das finde ich das Wichtigste.
Sie haben angesprochen, dass viele Dinge sofort verfügbar sind, dass wir es gewohnt sind, auch die letzten Jahre, es ging uns immer gut, ich bekomme sofort eine Belohnung, wenn ich mich irgendwo einbringe, einsetze. Haben wir vielleicht die Geduld verloren?
Das ist so schlimm, wenn man über sowas spricht oder so eine Frage beantwortet, weil ich habe zum Beispiel natürlich die Geduld verloren, aber ich weiß oder ich analysiere, dass es so ist und weiß, dass ich daran arbeiten muss, aber ich merke es. Die Verfügbarkeit, die Schnelligkeit, wie man befriedigt wird, ja, wenn man ans iPhone geht und irgendwie schaut, ob was gepostet ist oder ob man doch eine WhatsApp hat und so weiter. Das sind alles Dinge, die wirklich gefährlich sind. Und sie sind aber am gefährlichsten, wenn man sie nicht wahrnimmt. Und wenn man aber wie ich in einer Familie lebt, wo es dann heißt, du nervst mit deinem Telefon und am Tisch darf das nicht sein und so weiter, dann wird man eben darauf aufmerksam gemacht. Das sind so ganz kleine Schritte, wo wir uns, glaube ich, ganz langsam wieder in etwas drehen müssen, was anders ist, als es jetzt ist.
Wir haben über die Veränderungen gesprochen. Wir haben über Ängste gesprochen. Im Prinzip über so ein diffuses Bild. Wie empfinden Sie denn gerade als Künstler diese ganzen Veränderungen? Gerade wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, an Ihre Jugend im Chiemgau. Ist es heute tatsächlich so eine angespannte Zeit, wenn wir zurückdenken, die Zeit des Kalten Krieges, das war ja auch zum Teil wirklich sehr angespannt.
Also das vorherrschende Gefühl meines ganzen Lebens war, dass Krisen und Konflikte eigentlich weit weg sind. Und das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine fundamental verändert. Das zweite Gefühl war für mich immer, dass die Bundesrepublik in ihrer Verfasstheit, also wie die Verfassung dasteht und wie die Leute unter dieser Verfassung stehen und wie sie zu ihr blicken, war für mich auch immer Common Sense. Alle waren sich einig, dass dieses Gebilde eine sehr gute Reaktion ist auf das, was im Weltkrieg passiert ist. Und auch dieses grundsätzliche Verständnis ist für mich erschüttert. Also mein Gefühl, das ich vorher beschrieben habe, das ich in der Schule hatte, wo ich die Empfindung hatte, dass im Geschichts- und Sozialkundeunterricht die Dinge zu einem Besseren gemacht werden und wir damit auch zu Leuten, die diese Vorgänge verstanden haben und diese Schuldfragen auch verstanden haben, ist für mich einfach dadurch erschüttert, wenn es heute zum Beispiel Parteien gibt, die dieses ganze Staatsverständnis in Frage stellen. Und wir als Staat oder als Gemeinschaft nicht in der Lage sind zu sagen, diese oder jene Partei ist so gefährlich, dass wir sie einfach mit dem Verfassungsschutz und mit einer Klage verbieten müssen. Mir ist es ein absolutes Rätsel, wieso wir hier stehen können und immer noch darüber debattieren, dass es rechtsradikale Meinungen gibt, die geäußert werden dürfen und dort nicht der Schutz für unsere Verfassung greift. Das verstehe ich nicht. Und das gab es nie vorher.
Über Lösungen, über Mittel dagegen, lassen Sie uns gleich sprechen. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass wir momentan in vielen Bereichen ein mulmiges Gefühl haben, ängstlich sind. Wie gehen Sie ganz privat damit um? Wie vermeiden Sie es, auch in diesen Strudel reingezogen zu werden? Gerade Sie als kreativer Künstler, wo nehmen Sie sich mal eine Auszeit und sagen, jetzt lasst mich mal, ich sammle mich, ich bin bei mir?
Also ein Teil unserer Problematik momentan ist, dass zum Beispiel Leute wie ich, die jetzt irgendwie einen Weg gegangen sind und irgendwie renommiert sind und irgendwo etwas geschafft haben, natürlich in der Lage sind, sich aus dieser Situation rauszuziehen, zu fliehen. Ich habe zum Beispiel das Privileg, dass ich aufs Land fahren darf, weil dort mein Elternhaus steht und ich dort ausruhen kann und ganz andere Gedanken haben kann. Und
hör ich da den Biedermeier durch?
Ja, wahrscheinlich. Aha. Wahrscheinlich hören Sie den da durch. Und ich habe eben ein gewisses Problem, weil ich zwar diese Angst spüre, ja, aber ich merke auch, wie ich instinktiv versuche, dieser Angst zu entfliehen. Es ist ein Eskapismus.
Das hat jeder von uns. Wo Sie sagen Angst, da möchte ich auf Ihren Beruf zu sprechen kommen. Sie sind Regisseur. Ein Film zu machen ist eine unüberschaubare, gewaltige, große Aufgabe. Das dauert Jahre. Sie haben es mit Künstlern zu tun, mit Schauspielern. Sie haben es mit Technikern zu tun. Sie haben es mit allen möglichen Regeln, Arbeitsschutz zu tun. Wie begegnen Sie der Angst, in Ihrem Beruf zu scheitern, dass der Film nichts wird?
Also Scheitern ist natürlich bei uns eingeschrieben in den Beruf. Wenn man was Tolles erschaffen will, dann ist die Gegenseite, dass man eben auch dran scheitern kann. Sonst klappt das nicht. Aber wenn man eben 20 Jahre lang das macht und eine innere Ruhe für sich bekommt, die ich habe, ich bin zwar immer noch wahnsinnig nervös vor einem ersten Drehtag, dann können Sie solche Dinge einfach lenken. Es ist Erfahrung. Ja, ich gehe mit der Angst kreativ um. Es ist für mich eine Herausforderung, eine Erfahrung, die ich bewältigen möchte. Und dafür gibt es Techniken. Und zwar nicht nur Techniken, die äußerlich sind, sondern vor allem innerliche Techniken. Also das ist Ruhe, das ist Abgeschiedenheit, das ist zu wissen, was ich brauche für meinen Kopf und für mein Wohlbefinden. Und da habe ich ein sehr, sehr ausgeklügeltes System für mich gefunden, um da zu überleben.
Um ein Selbstbewusstsein dann eben zu schaffen. Mhm. Wenn man sich Ihre Filme anschaut, die in der NS-Zeit spielen, jetzt auch der neue »Ein ganzes Leben«, diese Filme spielen in ganz extremen Zeiten, aber grundsätzlich hat jede Zeit ihre Herausforderung. Ist denn ganz ketzerisch gefragt unsere aktuelle Zeit überhaupt so schwierig?
Unsere Zeit oder die Gesellschaft, in der wir leben, ist total paradox, weil sie scheint einfach, weil Lösungen, schnelle Befriedigung, alles klappt wie am Schnürchen, das haben wir im Übermaß, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir ein solches Ausmaß an insgesamter Verunsicherung, dass das beides einfach nicht mehr zusammengeht. Und das macht uns alle verrückt, glaube ich, als Gesellschaft. Dass wir die Empfindung haben, eigentlich haben wir alles und gleichzeitig die Angst haben, wir werden alles verlieren.
Sie haben am Anfang so schön gesagt, reden. Reden ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ich möchte nochmal auf Ihre Filme zu sprechen kommen, gerade das Genre der neue Heimatfilm, wo dunkle Seiten gezeigt werden, unschöne Seiten. Haben wir es vielleicht verlernt, ganz offen Missstände anzusprechen, Konflikte auszuhalten? Oft hat man den Eindruck, wenn man gewisse Dinge kritisiert, dann wird man sofort als Spalter tituliert. Du Rechter, du Sozialist, du Leugner, du Verschwörungstheoretiker. Haben wir vielleicht vergessen, wie es ist, respektvoll dem anderen zuzuhören und auf diese Inhalte zu reagieren?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich rätsel auch über diese Frage, aber ich kann sie nicht so beantworten, wie ich das gerne hätte. Ja? Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es nicht fassen.
Ich glaube, damit drücken Sie was aus, was wir alle oder die meisten von uns auch tatsächlich spüren. Ein großer Schritt in die richtige Richtung dürfte der Zusammenhalt sein, das Gemeinsame zu stärken. Welche Hilfe kann denn die Kultur, kann auch der Film bieten, um das zu erreichen?
Also das Kino ist ja zunächst mal etwas, was absolut von Gemeinschaftlichkeit lebt. Ich glaube, das muss man sich mal wieder klar machen. Das Kino ist ein Raum, wo man mit anderen Menschen mitfühlt und mitspürt, was vorne auf der Leinwand passiert. Und deswegen ist beispielsweise das Kino eine großartige Möglichkeit, Gemeinschaft zu schaffen und Gemeinschaft auch zu stärken. Und zwar nicht dadurch, dass da irgendwelche Meinungen und Haltungen transportiert werden, die dir vorschreiben, wie du zu denken oder zu fühlen hast oder auf welcher richtigen oder falschen Seite du stehst, sondern im Kino können Empfindungen transportiert werden, die eine Gemeinschaft, eine Vielzahl an Leuten ganz verschieden aufnimmt. Im Kino werden zum Beispiel auch Denkräume und Fühlräume geschaffen. Ein Film ist nie eindeutig. Groß ist ein Film dann, wenn er mir die Möglichkeit gibt, verschieden über eine Empfindung oder über ein Gefühl nachzudenken. Und deswegen ist das Kino eben ein Raum, den ich so gerne bespiele. Wenn Sie aber alleine vor dem Fernseher zu Hause sitzen, was auch schön sein kann, dann haben Sie aber niemanden, mit dem Sie eine Empfindung unausgesprochen teilen können. Außer vielleicht mit Ihrer Frau oder mit Ihren Kindern oder mit Ihrem Partner. Das Kino ermöglicht ganz viel Gemeinsamkeit.
Für mich ist das ganz Besondere am Kino, und deswegen wird es auch nie sterben bei all den anderen Medienangeboten. Ich bin in einem anderen Raum und werde nicht abgelenkt. Da ist kein Handy, keine Second Screen. Ich schaue nicht in die Ecke, ob ich dort mal wieder staubsaugen müsste oder sonst was. Es klingelt niemand an der Tür. Diese 2 Stunden gehören dem Film und gehören auch der Gemeinschaft in diesem Kinosaal. Und wo wir von Gemeinschaft sprechen, wenn wir auch über Lösungen denken, wie kann vielleicht unsere Gesellschaft, wie können wir wieder stärker zueinander finden, auch außerhalb vom Kinosaal. Die Ministerin Ulrike Schaaf hat mal so schön formuliert, gemeinsam Zukunft gestalten. Darum geht es, statt falsche Ängste zu schüren. Zukunftskompetenz für alle ist eine demokratische Aufgabe. Und wenn ich Angst habe, kann mir die Gemeinschaft sehr viel Halt, sehr viel Stütze vielleicht bieten. Angst ist ein ganz mieser Ratgeber. Was können wir gegen Angst in unserer Gesellschaft tun?
Ich würde sehr gerne was zu dem Stichwort Lösungen sagen. Ich glaube, dass wir viel zu lösungsverliebt sind. Es gibt Probleme, über die kann man reden und man kann sich annähern, aber man wird keine Lösung finden. Das Wort Lösung ist für uns in der Gesellschaft und auch in der Politik viel zu präsent. Es werden immer Lösungen von der Politik verlangt und es werden aber auch Lösungen von den Politikern versprochen. Und beides ist nicht der richtige Weg. Wir müssen um viele Dinge streiten und werden zu einem Ergebnis kommen, das keine Lösung ist. Sie können zum Beispiel die Klimakrise in dem Sinn nicht lösen, sondern Sie können nur in kleinen Schritten Kompromisse eingehen, mit denen viele Leute unzufrieden sein werden. Und das ist dann keine Lösung, sondern es ist ein Weg, der wehtut. Lösung verspricht immer, ich muss nichts geben, mir wird nichts genommen. Und diesen Weg werden wir nicht weitergehen können.
Es beinhaltet auch Kompromisse, mit denen wir als Gemeinschaft dann wieder klarkommen müssen. Und damit wir damit klarkommen, müssen wir einmal geduldig sein. Wir brauchen auch eine gewisse Resilienz, dass vielleicht nicht alles nach unserer Nase läuft, sondern dass eben andere Gruppen auch ein Recht haben können. Wie können wir denn dieses Selbstvertrauen, diese Resilienz, vielleicht auch die Geduld stärken?
Resilienz ist eine Eigenschaft, die bringt man mit und kann sie auch ausbilden. Aber unser Problem ist natürlich, dass wir unglaublich viele Menschen haben, die gar nicht in der Lage sind, Resilienz aufzubauen, weil sie zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen stecken, die so anstrengend und so fordernd sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, Resilienz aufzubauen. Das ist so ein schönes Wort, ja. Und ich glaube, das erreicht vor allem Leute, die in der Lage sind, sie zu bilden. Also ich bin in der Lage, eine Resilienz zu bilden, weil die Gesellschaft mir unheimlich viel gegeben hat, weil meine Eltern mir unheimlich viel gegeben haben. Aber wir haben ja gerade diese großen Gräben in unserer Gesellschaft, ja, von vielen Menschen, die gar nicht in die Lage versetzt werden können, Resilienz aufzubauen. Aus ganz vielen Gründen, aus sozialen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, aus Gründen von ungerechter Verteilung etc. Also das ist ein großes Thema.
Wie könnten wir diese Gräben zumindest etwas überbrücken?
Diese Frage, wenn ich die beantworten könnte, ja, das ist diese One-Million-Dollar-Question. Klar ist nur, ja, man muss es so benennen, klar ist nur, dass diese Graben in meiner Empfindung immer weiter aufgeht und aus diesen Gräben nur noch eben dieses Rufen aus der Blase, mir geht so und so und ich habe recht und der andere Graben ruft, mir geht so und so, ich habe recht. Wir müssen eben aus diesen Schützengräben, wie ich sie nenne, rauskommen. Aber das klingt so theoretisch. Der erste Weg ist einfach, wieder rauszugehen, Leuten zu begegnen und zu streiten und keine Angst haben vor diesem Streit und keine Angst haben, wenn kein Konsens zusammenkommt. Wir haben verlernt, in dieser Demokratie zu streiten, ohne sich dafür zu hassen. Und früher, das muss man einfach sagen, hat das besser geklappt.
Mit mehr Respekt?
Ja, mit viel mehr Respekt.
Unser Gespräch heute findet im Rahmen des Podcasts statt, Bayern gemeinsam stark. Das ist der neue Podcast vom Sozial- und Familienministerium. Und dieses Ministerium, das ist auch zuständig für frühkindliche Bildung, für Jugendarbeit, ebenso für Prävention gegen Gewalt und Extremismus. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie sind Vater, Sie haben eine 11-jährige Tochter. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer 11-jährigen Tochter?
Also ich bin Vater in einer Patchwork-Familie. Das heißt, wir haben 5 Kinder. Unsere jüngste Tochter ist 12 und geht in der Messestadt Riem zur Schule.
Also in München, ja.
Ja, ganz genau. In München, aber in der Messestadt Riem. Ich sage das deswegen, weil ich mir wünschen würde, dass die Art, wie die sicher 100 Nationen in der Messestadt zusammenleben und in der Lage sind, da eine Gemeinschaft zu bilden, dass die sich auf ganz Bayern und auf ganz Deutschland übertragen könnte. Weil das ist für mich ein Role Model, wie die Zukunft aussehen wird. Dem werden wir nicht entgehen können. Und es ist aber auch ein Modell dafür, wie ein Staat und eine Gesellschaft, die nicht unbedingt privilegiert ist, sondern absolut heterogen und verschieden ist, sich wirklich mit den Verhältnissen und den Möglichkeiten zurechtfindet. Und ich würde eben meiner Tochter wünschen, und dieser Wunsch hat sich ja schon erfüllt, dass sie in dieser Gesellschaft zu Rande kommt und sie zu einer besseren macht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
In unserem Podcast Bayern gemeinsam stark, heute zu Gast der Regisseur und Drehbuchautor Hans Steinbichler. Ich glaube, da nehmen wir heute einiges mit. Herzlichen Dank, Herr Steinbichler.
Bayern gemeinsam stark. Der Podcast mit Menschen, die uns inspirieren. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.